Radio SRF.
Das Tagesgespräch.
Der Generationenwechsel aus Schöttli ist etwas Selbstverständliches, etwas, was einfach passiert. Sie schreiben über den Generationenwechsel zu Asien gerade ein ganzes Buch. Warum?
Es gibt verschiedene Generationenwechsel. Wenn Sie in die Schweiz schauen, jetzt, in heutiger Zeit, können Sie sagen, da ist etwas Normales. Aber es gibt Generationenwechsel, die besonderer Art sind. Ich denke zum Beispiel in der Schweiz, Generationenwechsel von der Zweiten Weltkrieg-Generation zu der Nachkriegsgeneration. Und was wir jetzt in Asien, in verschiedenen Ländern haben, ist so ein dramatischer oder akzentuierter Generationenwechsel.
Ist es so dramatisch, weil man sagt, das 21. Jahrhundert, also unser Jahrhundert, ist das asiatische Jahrhundert, oder warum ist die Akzentuierung?
Aus unserer Perspektive ist es wegen dem. Aber aus der innerasiatischen Perspektive ist es wegen einem anderen Grund. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Normalerweise erinnern sich Leute an tragische Ereignisse so vom Alter von 5 oder 6 Jahren an. In China, um jetzt das Beispiel zu nehmen, ist 1976 der Mao Zedong gestorben, ist die Kulturrevolution zu Ende gegangen. Das heisst, die Chinesen, die nach 1970 geboren worden sind, die heute also 42 oder jünger sind, sind die erste Generation in 200 Jahren, wo in ihrem Leben nie eine Revolution, ein Bürgerkrieg, eine fremde Besetzung, ein Krieg oder eine Hungersnot erlebt haben. Das ist eine ganz andere Lebenseinstellung, die diese Leute haben, aufgrund von ihrer Erfahrung im Leben.
Also wenn man keine Katastrophen erlebt hat, dass das dann eine ganze Generation, eben die asiatische Führungsgeneration, dass die das prägt?
Ja, also das prägt sie in zweifacher Hinsicht. Erstens, wenn jemand so tragische Ereignisse erlebt hat, ist ja immer die Tendenz, man muss etwas unter die Matratze legen. Man weiss nie, wenn das kommt und man enteignet wird und so weiter. Und die jetzt, die das nie erlebt haben, die sagen, nein, ich gehe jetzt lieber im Starbucks, gehe mir einen Kaffee Latte leisten. Warum, wenn mir die Mama sagt, soll ich sparen? Nein, das mache ich nicht. Und das ist, glaube ich, der Akzent innerasiatisch. Und gegenüber dem Ausland ist es so quasi nach dem Motto, wir sind wieder wer. Also eher Europäer sind jetzt die Letzten, uns noch etwas zu sagen, was ihr jetzt da für Probleme habt. Wir sind auf Augenhöhe mit euch.
Ich will noch schnell bei diesen Erfahrungen bleiben, die so entscheidend sind. Also das heisst beispielsweise, ein Chines von heute, von der jüngeren Generation, der weiss schon fast gar nicht mehr, wer der Mao ist, geschweige denn Kulturrevolution oder eben die Katastrophe, die es dort gab.
Weil sie lernen natürlich in der Schule, wer der Mao Zedong ist. Aber die Erfahrung, die persönliche Erfahrung ist anders. Das war in der Schweiz auch so gewesen, die gelebt haben, wo der Hitler ganz Schweiz umgezingelt hat, das haben die Jungen nie verstanden, oder? Weil sie sind die Tage, die hektischen Tage, die tragischen Tage nicht erlebt haben. Und in China ist es eben genau so. Aus der Geschichte wissen sie von den Eltern, es hat einmal die Kulturrevolution gegeben, es hat die Revolution gegeben. Aber das ist eben etwas, was sie aus zweiter Hand erfahren haben und nicht selber miterlebt haben.
Und das gleiche auch Hungersnot hat es in China gegeben, hat es in Indien gegeben in dieser Zeit noch. Ja. Das gibt es eben nicht mehr. Die dramatische Erfahrung muss man nicht mehr machen.
Genau. Es ist wie so, wenn man etwas zu essen braucht, geht man in den Supermarkt und es ist dort auf dem Tablaren. Und das ist natürlich für die ältere Generation ist das jetzt garantiert gewesen.
Ist dann konkret in China jetzt die neue, die fünfte Führungsgeneration unter dem Xi Jinping, wenn ich das richtig ausspreche? Der ist 59. Ja. Ist denn das jetzt schon die neue Generation oder gerade noch nicht ganz?
Das ist noch nicht die ganz. Oder wir sind ja in Asien im Fall, nicht nur in China, überall, dass in der Politik mehr sehr Boot eintritt. Also die Führungspersonen sind immer sehr alt. In Indien über 80 Jahre, der Ministerpräsident. Auch in Japan hat man immer ältere Leute gehabt. Das heisst, die Generation, um jetzt konkret Xi Jinping, Li Keqiang, die Ministerpräsident und der Parteichef zu anzuwählen, die haben noch ein tragisches Erlebnis gehabt. Die haben nämlich Kulturrevolution miterlebt. Oder haben müssen die Schule verloren. Oder haben gesehen, was ihren Eltern passiert ist. Oder haben Demonstrationen gesehen. Wenn ich vom Generationenwechsel spreche, das sind jetzt die, die Konsumenten sind. Aber auch in Unternehmungen, dort kann man schon in jüngerem Alter eine Führungsposition hinein. Das sind die Leute. Aber die politische Generation, da steht der Generationenwechsel eigentlich noch aus, bis dann die nächste Generation kommt, in 10 Jahren.
Sie leben ja selber seit Jahrzehnten, über 20 Jahre, in Asien, an verschiedensten Orten, in Indien, in Peking, jetzt in Tokio und in Delhi, je nachdem. Ja. Sie erleben die neue Generation, die in Asien aufkommt. Sie schreiben im Buch, die sind selbstbewusster. Ja. Begegnen Sie denen effektiv auch so im Alltag?
Also ich finde es, und das ist gerade eigentlich auch eine Botschaft, die man den jungen Menschen in unserem Land, in der Schweiz sagen, wir leben in einer faszinierenden Zeit. Ich glaube, wir leben im besten aller Zeitalter. Das klingt jetzt ein bisschen gewagt, aber wir leben im besten aller Zeitalter, weil wir jetzt in Asien mit Leuten können umgehen, wo nicht ein Minderwertigkeitskomplex haben. Oder die ältere Generation hat ja, sagen wir in China oder in Indien gewusst, schauen wir haben so viele Handicaps. Wir haben so viel Mist gebaut. Wir haben riesige Armut und
das,
so weiter.
Das hat man von den Leuten ausgespürt in Indien oder in China.
Ja. Und dann, wenn wir mit denen in Kontakt getreten sind, das sind natürlich Leute von der Elite gewesen, das sind das gemeine Volk, dann haben die immer jeweils die Verunsicherung oder die Minderwertigkeitsgefühl durch Arroganz überkompensiert. Oder ein Inder hat gewusst, man hat gesehen, die Armut, und dann ist er gerade arrogant geworden und quasi gesagt, also wir haben dann alles schon vor euch erfunden, ihr habt auf den Bäumen gelebt, wo wir Hochkulturen sind. Und jetzt sind wir mit einer Generation im Gespräch, die hat das gar nicht nötig. Die sagt einfach, schau, wir haben auch etwas erreicht und wir wollen gleich behandelt werden.
Sie sind ja vor 30 Jahren das erste Mal in Delhi gewesen, als Korrespondent für die NZZ. Ja. Das ist in dem Fall ein grosser Unterschied zu 1983.
Das ist ein riesiger Unterschied. Also das kann man jetzt im Fall Indien hat es nicht der Hintergrund gehabt von Revolution oder von Bürgerkrieg. Der Hintergrund ist eher der gewesen, dass Indien, was in die Unabhängigkeit entlohnt worden ist, lange Jahrzehnte lang Knappheitskultur betrieben hat mit extremer Staatswirtschaft und so weiter und einfach nicht aus dem Dreck gekommen ist. Und dann, Anfangs 90er Jahre, haben sie müssen modernisieren. Und jetzt haben sie, gut, es gibt immer noch riesige Armut, aber man hat jetzt eine städtische Mittelschicht, man hat eine Dynamik, man baut Autos, inzwischen ist der Jaguar, gehört in einer indischen, Gesellschaft. Und vor diesem Hintergrund gibt es einfach nicht die komplexe psychologische Situation von Überkompensation und Minderwertigkeitskomplex.
Also das heisst, das neue Selbstbewusstsein jetzt im Fall von Indien, wo wir jetzt gerade reden, das ist effektiv zu spüren und die Leute, die begegnen einem auf Augenhöhe,
absolut,
wie sie schreiben.
Absolut.
Ist denn vor allem wirtschaftlich, also dass eben Indien zu der IT- Support von der ganzen Welt worden ist. Ist es vor allem wirtschaftlich begründet? Oder wo sehen Sie Begründungen für das neue Selbstbewusstsein?
Also wenn ich jetzt einen konkreten Fall aus Indien nehme, der Rushdie hat ja ein Buch geschrieben, The Midnight Children. Und das Buch ist eigentlich eine Biografie und handelt von dieser Generation, die so um die Unabhängigkeit herum geboren worden ist. Also ich würde sagen, das sind Generationen 1940 bis ungefähr 1954. Und das ist eine spezifische Generation, weil sofern man zur Elite gehört hat, haben natürlich die Eltern denen alles mitgegeben. Und sie sind in gute Schulen gegangen, sie haben natürlich auch leichten Zugang zur Staatsstelle gehabt, weil wir alles müssen aufbauen. Und das Interessante an dieser Generation ist dann ein gewisser Zynismus gewesen. Sie haben nach aussen Sozialismus predigt, haben aber selber den Lifestyle vom Kapitalist geführt. Und das ist die Dichotomie gewesen, die man auch gespürt hat. Die Leute wissen es intern, dass sie eigentlich Wasser predigen und Wein saufen. Aber die heutige Generation, die sagt ganz pragmatisch, wir nehmen, was uns passt und was uns dient. Ob jetzt das sozialdemokratisch oder kapitalistisch oder marktwirtschaftlich ist. Wir nehmen einfach das, was funktioniert.
Und es ist auch eine breitere Schicht. Also früher war es mehr eine Elite, jetzt ist es ein breiter Mittelstand, der in Indien entstand.
Ja. Und da kommt dazu, dass viele jetzt in Indien Eltern haben, die schon im Ausland gesehen sind, entweder dort studiert haben oder geschafft haben und die jetzt auch wieder ins Ausland kommen. Und die haben einfach das Gefühl, wir sind jetzt auf Augenhöhe mit den Amerikanern, mit den Engländern, mit den Schweizern.
Wir haben jetzt zum Beispiel von Indien geredet, ich möchte noch den Blick auf China machen. Ja. China ist ja ist Nummer 2 von der Weltwirtschaft geworden, aufgestiegen, hat Japan überholt. Ja. Für Japan eine dramatische Erfahrung.
Genau.
Und für China dort daraus auch ein Teil von dem neuen Selbstbewusstsein bezogen. Der wirtschaftliche Erfolg.
Ja, aber der wirtschaftliche Erfolg, aber auch, ich bezeichne so wie der Naipaul, der grosse Schriftsteller, indischstämmige, der einen Nobelpreis gekriegt hat. Wie Neipal bezeichne ich China als eine wounded civilization, eine verwundete Gesellschaft. In den letzten 200 Jahren ist China wiederholt erniedrigt worden. Denken wir an die beiden Opiumkriege. Der Opiumkrieg ist in Hongkong englische Kolonie geworden. Denken wir an den Boxeraufstand. Denken wir an die ausländischen Konzessionen, was geht, extraterritoriale Kolonien von den Europäern. Und denken wir vor allem an die japanische Besetzung. Das war eine Brutalisierung, das können wir uns nicht vorstellen. Und
Das war formal, vor dem kommunistischen Regime, also die Prägungen, die sie sehen, von diesen Generationen, das geht schon 200 Jahre zurück.
Also das hat dann einfach so dazu geführt, quasi, man ist eine Loser-Nation und jetzt plötzlich überall erreicht man Positionen, wo erstens die Welt anerkennt, wow, da ist jetzt jemand. Ich will nicht von einer Supermacht sprechen, ich will von einer Weltmacht sprechen, eine neue alte Weltmacht. Und eine Macht, die wirtschaftlich wieder gehört wird. Aber nicht nur wirtschaftlich. Jetzt haben sie ja eingeführt, die Konfuzius-Institut, die gehen in die ganze Welt raus, so nach Analogie vom Goethe-Institut, chinesische Kultur zu verbreiten. Konfuzianismus ist wieder im Vogue. Also das sind alles Zeichen von einer Normalisierung.
Also das ist auch ein Zurückgehen zu den Wurzeln, der Konfuzius, dass man wieder sich auf ihn bezieht. Genau. Dass man auch das Reich der Mitte, das es ja gegeben hat, dass man das sozusagen wieder aufleben lässt. Kann man es in dieser Dimension sehen?
Absolut, absolut. Dass man einfach sagt, wir müssen jetzt von keinem mehr den Kotau machen. Und was noch besonders wichtig ist, es gibt keine Macht auf der Welt mehr, die uns erniedrigen kann.
Und das ist eigentlich auch in den Leben, Sie sind seit 30 Jahren, verfolgen Sie Asien sehr eng. Das ist auch in diesen 30 Jahren also sehr schnell passiert.
Sehr schnell passiert, sehr schnell passiert. Und jetzt kommt eben die Frage natürlich, vor der die ganze Welt steht, wie vernünftig und wie ordentlich wird die Integration von dieser neuen Weltmacht geschehen?
Kommen wir gerade auf den Aspekt, wie der Übergang eben entscheidend kann sein. Ich will noch schnell bei den wirtschaftlichen Dings bleiben.
Ja.
China, ich meine, ist ein kommunistisch geführtes Land immer noch. Wenn ich Sie jetzt so höre, dann habe ich den Eindruck, das spielt gar keine Rolle mehr.
Es ist eine sehr interessante Sache. Im Unterschied zum Inder, das sind historische und kulturelle Faktoren, ist der Chinese ein absolut Pragmatiker, aus diesseits ausgerichtet. Es ist ja auch so, dass in der Stadt Chifu in Provinz Shandong ist das Grabmal vom der Grabhügel vom Konfuzius. Also man geht dorthin und sieht, da endet es. Da ist das Ende vom Leben. Das ist nicht wie Jesus Christus oder Mohammed, die entschwebt sind. Und deshalb ist in China so eine Pragmatik, man will es jetzt zu etwas bringen. Und früher, unter Mao Zedong und bis etwa 1976, ist ja ein grosser Teil von dem Rückstand von China selbst verschuldet gewesen. Sie selber haben sich abgeschnitten. Sie selber haben Zeug zerstört. Warum hat der Deng Xiaoping bei der grossen Reform gesagt, reich zu werden ist wunderbar? Weil wir Nationen müssen erklären, schaut, wir sind nicht prädestiniert, in der Armut ewig und im Dreck zu bleiben.
Also man will es zu etwas bringen und das führt auch dazu, zu dem, wo wir ja da auch, wie soll ich sagen, manchmal auch ein bisschen sagt, oh, passet auf, die wollen Leistung, Leistung, Leistung.
Ich habe einmal eine chinesische Studentin hat mir mal gesagt, wissen Sie, warum eigentlich die Chinesen so laut schreien? In der Tat, China ist ein Lutzland im Vergleich zu Japan. Dann sagt sie, wenn man 1,4 Milliarden ist, muss man sehr laut schreien, um wahrgenommen zu werden. Das heisst also auch bei den Leistungen, man muss sehr, sehr gut sein, damit man aus dieser Masse rauskommt.
Ist dann auch denkbar, dass jetzt die neue Generation, die Sie vorher ein bisschen angetippt haben, dass die vielleicht deren Leistungsprinzip auch adieu sagt? Also, dass sie sagt, ja, das wollen wir gar nicht. Das Leben ist nicht nur das, dass es eine Reaktion gibt, wie bei uns ja auch mal gegeben hat.
Ja und nein. Auf der einen Seite werden sie nach wie vor sehr bestrebt sein, im Leben voranzugehen. Das sieht man zum Beispiel, wenn Ausländer Chinesen begegnen, ist ja eine wunderbare Sache, dass sie mich immer fragen, wie macht man das? Und möchte gerne das auch so machen. Und sie möchten alle vorankommen.
Gut, aber das ist dann die Frage vom Kopieren, das alles nachmachen.
Ja, kopieren und dann auch verbessern. Also das sind ja verschiedene Stadien in einer Entwicklung. Aber das Zweite ist natürlich, wir haben jetzt ja die kleinen Kaiser, also die Einzelkinder. Da ist natürlich schon Gefahr, dass die ein bisschen verpäppelt werden. Und es gibt natürlich auch in der Partei Leute, die sagen, wir müssen dann wieder ein bisschen Gas geben. Und ich glaube, vor der Hand muss man nicht befürchten, dass China in Lethargie verfällt, einfach aufgrund von dieser gewaltigen Masse. Und wenn es jetzt saturierte Mittelschichten gibt in den grossen Städten, stehen aber noch Hunderte von Millionen, wirklich Hunderte von Millionen, stehen auf der Matte und wollen das auch erst haben. Da sind also noch keine Sättigungserscheinungen.
Und die Frage eben vom Kopieren, Sie schreiben im Buch, China sei immer noch in der Phase vom Kopieren. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, sie sind schon in der Produktion, haben die Hochschulen, sie sind am Entwickeln, Innovation. Sie würden sagen, nein, die sind immer noch am Kopieren.
Weil es gibt verschiedene Bereiche natürlich in der Wirtschaft. Inzwischen haben sie an den Universitäten auch gute Forschungsstätten. Aber schauen Sie zum Beispiel den Vergleich mit Südkorea. Wenn Sie denken, wie klein das Südkorea ist und wie viel Weltmarken das kleine Südkorea hat, mehr als China. Also ist man immer noch in dieser Phase, dass man das erste Mal Brand Consciousness, also Markenbewusstsein machen. Ich sehe da schon einen Unterschied. Die Leute wollen das. Aber es kommt ja noch dazu, wenn man mit Chinesen redet, unter den WTO-Regeln müssen sie ja kopieren, bekämpfen. Und das wird auch in Peking, in der grossen Stadt, flissig gemacht. Aber China ist gross. Und hinten in der Provinz, da kümmern sich die Leute nicht darum, was die in Peking versetzen wollen und kopieren flissig weiter.
Also Sie arbeiten ja auch als noch Berater für verschiedene Schweizer Unternehmen. Ja. Also denen raten Sie dann auch noch ein bisschen zur Vorsicht. Oder wie machen Sie denn das?
Ich sage einfach immer, es gibt zwei Fehler, wenn man bei China einsteigt. Der eine Fehler ist, man sagt, ja, mein Produkt, jetzt ist es noch nicht so populär. Und ich gehe jetzt halt mit Verlust. Aber in 10 Jahren werden wir dann die grosse Kasse machen. Und dann sage ich immer, liebe Leute, in 10 Jahren, wenn ihr da so lange wartet und wenn dann euer Produkt gut wird, dann gibt es Dutzende von Chinesen, die euch als Wettbewerber an der Seite stehen und dann kassiert ihr nicht ein. Und das Zweite ist natürlich, grosse Konzerne oder Unternehmungen mit Produkten, die breite Bandbreite haben, die müssen sich nicht Sorgen machen, wenn etwas kopiert wird. Aber wenn ich jetzt ein Einzelhersteller bin, mein ganzes Produktepalette ist in 2, 3 Erfindungen. Und wenn mir das unter der Nase gestohlen wird, dann ist das eine Tragödie. Und es ist eben noch eine besondere Tragödie, wenn die ja nur die Produkte in China verkaufen würden, wäre es mir ja dann egal. Aber wenn ich dann plötzlich entdecke, dass die chinesische und sogar kopiert und mit meinem Firmennamen drauf plötzlich auf Drittmärkte erscheinen, dann habe ich wirklich ein existenzielles Problem.
Und die Innovation, also wie China eben das weiterentwickelt, wie es tatsächlich in die Innovation kann reingehen, das ist auch wieder eine Aufgabe von dieser neuen Generation ganz entscheidend, wie sie das machen.
Und das wird wahrscheinlich, ich meine, das ist immer schwierig vorauszusagen, aber das wird nach dem gleichen Modus verlaufen in Japan. Japan hat in den 60er Jahren Made in Japan, das war Ausschuss, das haben wir gekauft, weil es billig ist. Und Made in Japan war auch damals Kopiererei gewesen. Und dann ist in den 70er Jahren der gewaltige Aufbruch gegangen und heute steht Japan an der Spitze in Innovation in der Welt.
Urs Schöttli, es sind grosse Veränderungen, die da in dem asiatischen Raum stattfinden. Es ist, und Sie schreiben das auch in dem Buch, die Weltmacht China ist auftaucht. Und wenn eine Weltmacht, eine neue Weltmacht auftaucht, ist eigentlich gar nicht selbstverständlich, dass der Übergang friedlich stattfindet. Sondern da ist immer auch Gefahr von Krieg. Und darum so entscheidend, wie die Generation sich verhaltet.
Genau. Ich meine, wenn man die letzten 200 Jahre zurückblickt, dann haben wir ja eigentlich Grund, hätten wir Grund, pessimistisch zu sein. Jedes Mal, wenn eine neue Macht ihren Platz an der Sonne hätte wollen, sei das napoleonische Frankreich gewesen, sei das deutsche Reich von Bismarck gewesen, sei das dritte Reich gewesen, sei das eben das japanische Imperium gewesen, dann ist es zum Weltkrieg gekommen. Und die Frage ist jetzt, gelingt uns das, die neue Grossmacht China zu integrieren, auf friedliche Art? Denn, das ist ganz klar, im Gefolge der Wirtschaftsmacht kommt auch Militärmacht. Und ich sage immer, wenn wir jetzt begeistert sind und zu Recht begeistert sind über das asiatische Jahrhundert, über das asiatische Zeitalter, dann müssen wir uns auch bewusst sein, dass in diesem Zeitalter die grossen Konfliktherde und möglicherweise auch Krieg in Asien stattfinden werden.
Aber der Übergang, wo eben die Generationen, die neuen Generationen machen. Ich meine, wie schätzen Sie denn das ein? Gibt es da Anzeichen, dass man das vielleicht nicht ganz so friedlich kann regeln, wenn man sich das im Moment aus europäischer Sicht eher vorstellt? Wie ist das aus asiatischer Sicht?
Ich glaube, es gibt zwei Entwicklungen. Auf der einen Seite kann man sagen, dass wir natürlich im Fall von China jetzt in der glücklichen Lage sind, anders als zum Beispiel beim Dritten Reich, wo ja aus Krisensituation hervorgegangen ist, aus einer Verarmung, aus einer Erniedrigung von einer Nation, Weimar und so weiter, sind wir jetzt in China im Fall von einer Dynamik und eben auch, sagen wir, 400 Millionen Mittel, untere Mittelschicht der Leute, die etwas zu verteidigen haben. Die wollen sich nicht kriegen, die wollen friedlich sein, die wollen auch keine Revolution, die wollen eine Reise nach Paris machen oder einen Flachbildschirm kaufen, TV kaufen. Das andere ist die Frage, wenn es, sagen wir, wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt. Und es ist ganz klar, dass China ein sehr hohes Wirtschaftswachstum muss haben, damit die ungefähr 700 Millionen, die nach wie vor materiell sehr bescheiden leben, dass die eine realistische Hoffnung haben, dass sie im Leben vorankommen. Wenn die das haben, dann machen sie keine Revolution. Wenn nicht, und dann kommt die Versuchung, wenn politische Krisen wären, Nationalismus in den Vordergrund stellen und durch Krisen im Ausland ablenken.
Und das kann dann sehr schnell gehen, wenn man aus der Schicht
wissen. Das kann sehr schnell gehen.
Also das heisst, Sie sehen im Moment keine so Anzeichen, oder gibt es schon auch militärische Signale, dass man eben in dem pazifischen Raum auch von China aus auch kriegerisch schon stärker wird werden?
Also zurzeit gibt es eine Krise, abgesehen von Nordkorea und der koreanischen Halbinsel, die eine echte Sorge ist. Und übrigens auch, wenn wir Asien anschauen, abgesehen davon, dass wir mit Indien und Pakistan zwei Atommacht haben. Und ich muss mir nicht vorstellen, was passieren würde, wenn in der pakistanischen Armee Fundamentalisten die Macht übernehmen. Dann haben sie die islamische Bombe. Und das wäre auch für uns und für Indien sehr unangenehm. Aber ich denke zum Beispiel jetzt im Falle China an die südchinesische See, an das südchinesische Meer. China hat dort Inselstrittigkeiten mit Vietnam, mit Malaysia, mit Indonesien, mit Brunei und mit den Philippinen. Und alle die Nationen, die Inselnationen, und sind sehr besorgt über die chinesische Expansion, die Muskelkraft gekriegt hat. Die bauen Flotten auf, U-Boot-Flotten. Jetzt haben sie auch so einen Flugzeugträger. Also, da wird vorgesagt, dass in der Zukunft militärische Macht vorhanden ist.
Das heisst eben, die neue Generation, das ist wirklich sehr entscheidend, wie die sich verhalten und wie es ihr gelingt, jetzt in China, zum Beispiel in China, den wirtschaftlichen Prozess in Kraft, also im Gang zu halten.
Was natürlich positiv auch wieder ist, die chinesischen jungen Generationen sind sehr gut informiert. Gut, es gibt Zensur, aber die Chinesen sind sehr clever, um die zu umgehen. Und sie nutzen alle Möglichkeiten. Sie reisen eben auch sehr viel. Und sie hören von ihren Kollegen. Also es wird schon schwieriger sein, nationalistische Wellen auszulösen, wie damals während der Kulturrevolution. Aber wie gesagt, wenn es einen wirtschaftlichen Einbruch gibt, gibt es auch in China populistische Kräfte. Auch in der Kommunistischen Partei, die zum Beispiel sagen, es ist ein Fehler, nach aussen zu öffnen, machen wir lieber wieder dicht. Und die wissen, was machen die eigentlich bei uns? Haben wir gesehen, welche Autos die haben, welche Villen die haben? Das ist alles unser Geld, was sie nehmen. Also Populismus, Fremdenfindlichkeit oder dann auch Maoismus wieder. Nicht? Ich meine, Nostalgie, vielleicht ist das nicht so schlecht gewesen unter Mao. Und, also das sind schon die Herausforderungen, die man am Horizont muss sehen. Ich beschwöre das nicht als Gefahr, aber ich sage, es sind Risikoszenarien, die man muss ins Auge nehmen.
Wenn ich Ihr Buch über die neue Führungselite, über die neuen Generationen im asiatischen Raum auch lese als einen Weckruf an die Schweiz, an die europäischen Eliten, nehmen die ernst? Lies ich dann da etwas Richtiges raus?
Absolut. Ich glaube, was wir müssen, uns angewöhnen ist, dass in der Kalten Krieg hat es zwar Ost-West-Konflikt geheissen, aber das war eigentlich ein innereuropäischer Familienstreit gewesen, weil Russland ist Teil von, Sowjetunion ist Teil von Europa. Und der Marx und der Lenin sind Europäer gewesen. Und die grosse Herausforderung und auch eine wunderbare Sache, vor allem für unsere jungen Leute, ist, dass wir jetzt im Wettbewerb, im Kontakt stehen mit ganz anderen Kulturen. Das ist ja keine christlich geprägte Kultur. Oder wir müssen umgehen mit buddhistisch geprägten, mit hinduistisch, shintoistisch. Und das, ich glaube, ist eine enorme Bereicherung für uns.
Aber Sie haben den Eindruck, wir nehmen die schon genug ernst? Oder denken Sie, nein, Europa ist eigentlich da immer noch ein bisschen im Schlafwagen und nimmt die asiatische Herausforderung gar nicht so wirklich ernst?
Ich glaube, wir sind immer noch zu sehr an der Oberfläche. Wissen Sie, was mein Ideal wäre? Wir haben ja in der Vergangenheit grosse Philosophen gehabt, die Weltgeschichten geschrieben haben, der Hegel, der Jakob Burckhardt. Und wenn man die Weltgeschichten anschaut, sind die sehr eurozentrisch. Hauptsache ist Europa, und da gibt es noch ein paar Kapitel über so ein paar Verrückte in Asien und so, Kannibalen und so.
Und das
so
hat sich noch nicht wirklich geändert.
Und wenn ich hat sich natürlich schon zum Teil geändert, aber was sich noch immer nicht geändert hat, was mein Ideal wäre, ist, dass wenn jemand von der Schule ins Leben tritt, also ein paar Eckdaten kennt, zu Asien. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Jeder weiß 1848 der Schweizer Bundesstaat, 1842 Hongkong, erster Opiumkrieg, Hongkong wird britisch, 10 Jahre nach 1848, 1858 die grosse Mutiny, der grosse Aufstand in Indien, der erste Unabhängigkeitskrieg. Solche Eckdaten muss man drin haben, damit man wirklich kosmopolitisch kann denken.
Damit wir es wirklich ernst nehmen.
Damit wir es wirklich ernst nehmen, jawohl.
Urs Schädli, danke Ihnen für das Gespräch.
Bitte, danke schön.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.